Liebe Freunde, ich erzähle euch heute die Geschichte von vier jungen Männern. Danny, Hansi, Micha und Atze. Natürlich stand bei denen im Ausweis nicht diese Namen drin, sondern die volle Form, also Daniel, Hanania, Michael und Asaria. Aber den Ausweis hatte man denen gerade weggenommen und das kam so. Ihr könnt das nachlesen im Alten Testament beim Propheten Daniel im Kapitel 1. Es war wieder mal Krieg. Also ihr seht, die Geschichte ist echt aus dem Leben gegriffen. Seit es die Menschen gibt, gibt es Krieg. Der absolute Höhepunkt auf dieser Strecke war der letzte Weltkrieg mit ungefähr 50, 60 Millionen Toten. Man sollte meinen, dass die Menschen danach den Kanal wirklich mal vom Krieg voll gehabt hätten. Aber ganz im Gegenteil, seit 1945 hat es, ich weiß nicht wie viele Kriege, also jedenfalls mehr als 150 gegeben, mit mehr als 21 Millionen Toten. Na, und was heute los ist, wisst ihr, ihr habt ja alle einen Fernseher. Es war also Krieg. Nebukadnezar stand vor Jerusalem, der heiligen Hauptstadt des Volkes Israel. Und als er diese Stadt eingenommen hatte, da hat er sich ein paar Souvenirs mit nach Hause mitgenommen, wie das bei solchen Feldzügen eben üblich ist. Und zwar ließ er einen Teil der kostbaren Geräte aus dem Tempel mitgehen. Aber mit so ein paar kunstvoll geschmiedeten Töpfen und Schüsseln aus Gold begnügt sich so ein Typ wie der Nebukadnezar natürlich nicht. Er nimmt auch Schätze aus dem Volk Israel mit. Und zwar nimmt er die Jugend von Israel mit. Er steht auf dem Standpunkt, wer die Jugend hat, hat die Zukunft. Nebukadnezar war einer der Ersten, der auf diesem Standpunkt gestanden hat. Und Hitler war einer der Letzten, der so dachte. Und wer heute immer noch so denkt, ist eben der Allerletzte. Obwohl Hitler die Jugend gehabt hat, die Zukunft hat er jedenfalls nicht gehabt. Das tausendjährige Reich, von dem er geträumt hat, das war nach 12 Jahren zu Ende. Es ist für uns heute nur noch wie so ein böser Traum aus einer fernen Vergangenheit. Genauso wie das babylonische Weltreich, das Nebukadnezar einer fernen Vergangenheit angehört. Aber in der Zeit, in der unsere Geschichte spielt, also im 6. Jahrhundert vor Christus, da war der Nebukadnezar noch dicke da mit seiner These, wer die Jugend hat, hat die Zukunft. Und der König sprach zu Aschpanas, seinem Untergebenen, er solle einige von den jungen Leuten auswählen, und zwar von königlichem Geblüt und edler Herkunft, junge Männer. Die jungen Männer fordert er, die Mädchen braucht er nicht. Vom kriegstechnischen Standpunkt aus gesehen sind die Frauen ja bloß wichtig für die Nachschubproduktion von Kanonenfutter. Das hat erst der Napoleon später, genau im Geiste des Nebukadnezars, der hat das erkannt. Der hat den berühmten Satz gesagt, gebt mir Mütter. Soweit war der Nebukadnezar noch nicht. Ihm genügen erstmal die Jungs. Und zwar beschränkt er seine Auswahl auf junge Männer, die keine Gebrechen hätten. Also für gebrechliche junge Männer hat der Nebukadnezar nichts übrig. Die können weder eine Gasmaske tragen, noch eine Handgranate schleudern. Die sind im Kriege ja zu nichts zu gebrauchen. Aus einer Rollschuhbrigade kannst du ja keine Panzerbrigade machen. Die laufen ja schon im Frieden unter der Rubrik Unkosten. Und darum suchen ja heute die Nachfolger Nebukadnezars auf der ganzen Welt Mittel und Wege, um nur ja zu verhindern, dass behinderte Menschen zum Leben kommen. Und wenn sie feststellen oder auch nur vermuten, dass das Kind im Leib einer Mutter ein behindertes Kind werden könnte, dann versuchen sie zu verhindern, dass es auf die Welt kommt. Indem sie einen Schwangerschaftsabbruch empfehlen oder durchführen, also das Kind töten. Und wenn das behinderte Kind doch zur Welt gekommen ist, dann versuchen sie, es möglichst unauffällig wieder loszuwerden. Es war wieder mal der Adolf Hitler, der es in dieser Hinsicht am weitesten getrieben hat. Die Nazis, die haben damals dieses ekelhafte Wort vom lebensunwerten Leben erfunden. Die haben behinderte Menschen deswegen vergast, eben weil sie Behinderte gewesen sind. Die Hilfrigen, die Gebrechlichen, die Behinderten, die haben in der Welt Nebukadnezars keinen Platz. Wenn ich hier von Nebukadnezar spreche, da meine ich den König von Babylon, der im 6. Jahrhundert vor Jesus gelebt hat. Aber Nebukadnezar ist gleichzeitig sozusagen ein Symbol für alle Jahrhunderte. Der ist ein Symbol für alle Mächte, die die Jugend, die Juden, die Menschen, die Seelen die das Leben überhaupt bedrohen. Nebukadnezar, der lebt unter uns, der lebt auch in uns. Das ist sozusagen der Geist dieser Welt. Das ist der Zeitgeist, der auch unser Denken mitbestimmt. Denn das Ideal einer Jugend, wie er das im 6. Jahrhundert vor Christus sich erträumt hat, das deckt sich doch peinlich genau mit dem Ideal, was wir heute von der Jugend haben. Nebukadnezar verlangte junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären, also fähig, am Königshof zu dienen. Das ist doch haargenau das Ideal von Jugend, wie es hinter jeder Werbung für Kosmetik, Kader und Kaserne steht. Schön muss es sein, die Jugend. Und die Begriffe schön und Jugend, die gehören ja für uns bereits schon zusammen, genauso wie die Begriffe alt und hässlich. Noch die älteste Lady der Stadt bestäubt sich ihre Augenwimpern mit irgendwas, damit sie jünger aussieht. Noch der älteste Popper der Stadt zwängt seine fette Bierwampe in einen schmalen Jeans rein, damit er ein bisschen jünger aussieht. Jung sein ist angesagt. Aufbiegen und brechen. Auch für unsere Rentner hat die Jugendmode ein lohnendes Angebot. Na und die übrigen Merkmale, begabt, weise, klug, verständig, die sind doch heute selbstverständlich für jedes Schulkind. So wollen wir sie doch haben, unsere lieben Kinderchen. Ist ja auch gar nichts dagegen einzuwenden. Die Frage ist nur, wozu will denn Nebukadnezar seine Jugend so haben? Was ist das Ziel seiner Erziehung? Und das ist so wichtig, dass es hier gleich zweimal steht, in Vers 4 und 5. Das Erziehungsziel heißt, die müssen fähig sein, am Hof des Königs zu dienen. Königstreu muss die Jugend sein. Regierungstreu, staatstreu, linientreu. Das ist die Hauptsache. Also darauf läuft alles hinaus. Die Jugend muss dem König dienen können. Der Nebu muss sich auf die ergebenen Dienste seiner Jugend verlassen können. Zum letzten Mal für heute zitiere ich den Adolf Hitler, weil der in diesem Punkt es auch auf die Spitze getrieben hat. Der Hitler hat gesagt, in meinen Ordensburgen wird eine Jugend heranwachsen, vor der die Welt erschrecken wird. Und der Satz ist leider wahr geworden. Vor der Jugend, die der herangezogen hat, ist die Welt erschrocken. Und wenn ich heute so die Nazi-Gruppen im Fernsehen oder so auf der Straße rummarschieren sehe, da kommt der gleiche Schreck wieder. Dass die immer noch so rumlaufen oder wieder so rumlaufen und keine Ahnung von dem haben, was wirklich mal gewesen ist. Ich werde, hat Hitler gesagt, ich will eine athletische Jugend. Das ist das Erste und Wichtigste. Beherrschung müssen sie mir lernen. Sie sollen mir in den schwierigsten Proben die Todesfurcht besiegen lernen. Das Vorbild der Ordensburgen, in denen der Hitler seine Jugend auf Bestie getrimmt hat, das war die Schule von Nebukadnezar. Der hat dort für die Jugend aus Israel bestens gesorgt. Unheimlich gut. Er bietet ihnen die besten Bildungschancen, die besten Posten. Auch sonst wird an seinem Hof einiges los gewesen sein. Mal ein Sommernachtsball und mal ein Jugendfestival, mal ein Sportlertest oder ein Schützenfest. Brot und Spiele. Jedenfalls, er lässt es sich eine Menge kosten, um die Jugend zu erziehen. Das heißt, es handelt sich bei dieser Erziehung um eine Umerziehung. Nebu will Königsdiener. Aber was er vor sich hat, sind ja Gottesdiener. Die vier jungen Männer, das sind Juden. Das sind also Menschen, die an Gott glauben und denen in Fleisch und Blut übergegangen ist schon alleine das erste Gebot, was heißt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und um solche Gottesdiener zu Königsdienern umzufunktionieren, da ist eine Schulung nötig, eine Umschulung. Und das klappt nicht so einfach von heute auf morgen. Deshalb stellt Nebu einen Plan auf, und zwar einen Dreijahresplan. Und dieser Dreijahresplan, der enthält drei Schwerpunkte. Der Nebu weiß, der Mensch besteht aus drei Teilen, Leib, Seele und Geist. Und deshalb kümmert er sich um ihren Geist und bestimmt, was die zu denken haben. Der kümmert sich um ihre Seele, der bestimmt, was die zu glauben haben. Und er kümmert sich um ihren Leib, er bestimmt, was die zu essen haben. Also Nebus Erziehungsprogramm, das ist total. Der erste Punkt der Umschulung ist die Umbenennung. Den Jungs werden als erstes der Ausweis weggenommen. Das heißt, ihre Namen werden ihnen genommen. Und sie kriegen neue. Und er nannte Daniel Belsazar. Moment. Ich muss es erst nochmal suchen. Ja, er nannte Daniel Besatzer, Hanania Schadrach und Michael Meschach und Asaja Abednego. Diese Umbenennung, das ist nicht so ein hirnrissischer Spleen von dem Mann, sondern da steckt System dahinter. Ihr müsst wissen, dass alle die Namen dieser israelitischen Jungs, die enthalten eine Silbe, die bedeutet Gott, El. Daniel bedeutet, Gott ist der Richter, also Gotthard. Michael bedeutet, wer ist wie Gott, also Gottwald. Hanania bedeutet Güte Gottes, also Gott lieb. Und Asaja bedeutet Gott hilft, also Gott hilf. Stellt euch mal vor, die haben Unterricht und muss einer an die Tafel und der Lehrer sagt dann, also Gott helf, sei mal so lieb und hilf dem Gott lieb. Beim Abwischen der Tafel, damit er Gott hat verbessern kann, was der Gottwald falsch gemacht hat. Also solche frommen Namen sind natürlich in der Kaderschmiede von Nebukadnezar unmöglich. Das verhasste Wort Gott, das muss verschwinden. Die Erinnerung an die frommen Eltern, an die gläubige Gemeinde, überhaupt an Gott, die muss ausradiert werden. Was jetzt in die Köpfe rein muss, das ist die Weltanschauung des Herrschers. Sie müssen sein Denken übernehmen. Und deshalb ist Punkt 2 des Dreijahresplanes, sie sollen in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichtet werden. Ein Richterdiener muss die Sprache seines Herrn sprechen können. Und nur so kann das Erziehungsideal, vor dem König zu dienen, erreicht werden. Dritter Schwerpunkt, der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von seiner Speise und von dem Wein, den er selber trank. Das war natürlich nobel, dass der seinen gefangenen jungen Menschen genau den gleichen Wein zu trinken gab, den seine Majestät selber süffelte. Von dem, das hatte allerdings einen Haken, denn von dem, was am Königshof gegessen und getrunken wurde, jedenfalls was das Fleisch und den Wein betraf, da wurde immer ein Teil den Götzen geopfert. Und hier konnten die vier jungen Männer nicht mehr mitmachen. Und um das zu verstehen, müssen wir uns mal die vier jungen Männer ein bisschen näher angucken, vor allem den Daniel. Der Daniel ist ein junger Mann, der an Gott glaubt. Und er ist jetzt gezwungen, in einer Umwelt zu leben, die ihn zu einem gottlosen Fürstenknecht umpolen will. Der Daniel ist ein junger Mann, der ein waches Gewissen hat. Und die Gewissenhaftigkeit dieses einen jungen Mannes an einem bestimmten Punkt wird zur folgenden und segensreichen Gehorsamsverweigerung aus Gewissensgründen. Der Daniel ist ein junger Mann, der weiß, im Glauben wird man sehr schnell schwach, wenn man keine Glaubensgenossen hat. Also sucht Daniel Freunde. Wie das so ist, er findet nicht viele. In einer Jugend, die bloß an der Flasche und rumhängt, da gibt es nicht viele, die sich an den Maßstäben Gottes orientieren wollen. Hunderte, Tausende sind mit Daniel zusammen in der Gefangenschaft. Aber er findet nur ganze drei. Drei junge Männer findet er, die Gott treu sein wollen. Es sind vier von Tausenden, mehr nicht. Aber diese vier, die setzen sich zusammen und sagen sich, wir würden ja lieber woanders wohnen, aber jetzt sind wir nun mal hier und Gott hat uns hierher gestellt. Und deswegen ist das nicht unsere Aufgabe, irgendwelche Plakate zu malen oder an die Wände zu sprühen, hier Nebu ist blöde oder sowas. Das ist nicht unsere Aufgabe, dass wir gegen die babylonischen Unterdrücker protestieren und irgendwelche Hassgedichte loslassen. Wir haben dem Staat halt zu gehorchen, wir müssen das Erziehungsprogramm mitmachen, wir müssen manches schlucken, was uns nicht passt, ohne dass wir uns deswegen von unserem Gott trennen müssten. Aber es gibt für alles eine Grenze. Und wenn die überschritten ist, da ist die Trennung von Gott vollzogen. Und deshalb müssen wir uns eine klare Grenze setzen, wo wir sagen, so und so weit können wir mit Nebukadnezar mitgehen, aber ab hier machen wir nicht mehr mit. Und jetzt gilt für uns der Grundsatz, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die vier setzen sich also zusammen und sagen, bis da und dahin kann Nebukadnezar mit uns rechnen und ab da ist Schluss. Und mit dieser Grenzziehung tun sie was ganz Wichtiges. Sie retten ihren Glauben. Viele Menschen, die haben ihren Glauben nicht dadurch verloren, dass sie Zweifel gehabt haben oder sich mit irgendwelchen Vernunftargumenten auseinandersetzen mussten, sondern einfach dadurch, dass sie sich an die gottlose Umwelt angepasst haben. So ist das vielen Juden damals in Babel gegangen. Erst haben sie noch so ein bisschen mitgemacht, dann haben sie sich so ein bisschen angepasst, dann kamen die ersten Zweifel, Dann kommt sich der Gedanke, na, ob es den Gott überhaupt gibt. Und dann haben sie ihren Glauben verloren. Die vier jungen Männer, die haben ihren Glauben gerettet, indem sie eine Grenze gezogen haben. Und zwar haben sie diese Grenze gezogen, dort, wo es ums Essen und Trinken ging. Ich habe das schon erwähnt, von dem Fleisch und Wein, den es am Königshof gab, wurde immer ein Teil den Göttern geweiht, geopfert. Nun hat ja Gott in der Bibel sowas den Juden streng verboten, sich bei sowas mit zu beteiligen. Wenn da die vier mitgemacht hätten, wie alle die anderen, da hätte das ja so ausgesehen, als ob die auch an die babylonischen Götter glauben. Als wären sie auch überzeugt von der modernen Weltanschauung. Denn jeder, der die gesehen hätte beim Mittagessen, hätte gesagt, ach, guck mal an, das sind also auch Nebukisten geworden. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte. Der marschiert zum obersten Küchenbullen, knallt die Haken zusammen, trägt sein Problem vor, sagt, melde gehorsams, alle Zimmergenossen von Stube 15 haben was gegen Fleisch und Wein, könnten wir nicht bitteschön auf Diät gesetzt werden. Und da steht hier in der Bibel, und Gott gab es dem Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gestimmt wurde. Es steht mal in der Bibel drin, des Königs Herz ist in der Hand Gottes wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Das ist hier mal so ein Fall, wo Gott das Herz eines königlichen Beamten wie so ein Wasserbach gelenkt hat. Der drückt nämlich ein Fettauge zu, genehmigt Wasser statt Wein, hat natürlich Schiss, dass die Jugendfreunde dabei vom Fleisch fallen könnten, wenn sie die königlichen Schnitzel nicht mitessen. Und so dünne sind sie dann nicht mehr für die Regierungsebene geeignet, höchstens für die Kreisebene noch. Also er fürchtet um sein Leben, dass das rauskommt. Aber der Daniel, der macht der Küchenschabe Mut und sagt, versuch's doch mit deinen Knechten mal 10 Tage. Und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die von des Königs Speise essen, mal zeigen. Der Test wird gemacht, die Gemüsedekade beginnt. Nach 10 Tagen melden sich die 4 Vegetarier beim Küchenbullen zur Kontrolle. Und siehe da, und nach 10 Tagen, heißt es hier, sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Also Freunde, diese Geschichte, das ist keine Werbung für eine alternative Ernährung, für BSE-freie Schulspeisung, Müsli mit geschabten Möhren und so. Obwohl ich natürlich sagen muss, dass wir alle viel zu viel Fleisch essen. Also vor allem die viele Schweinefleischesserei, die ist wirklich ungesund. Bin ich mir mit Miss Piggy vollkommen einig. Das steht übrigens alles schon in der Bibel drin. Und wenn wir uns mehr nach den Ernährungsvorschriften der Bibel richten würden, die Gott seinem Volk gegeben hat, da gäbe es viel mehr gesunde Menschen. Es gäbe weniger kranke Leute, wenn es mehr gottgehorsame Leute gäbe. Merke, auch Fettbauch, Nier und Gallensteine können die Folge von Gottlosigkeit sein. Aber in unserer Geschichte, da geht es nicht nur um die Gesundheit des Leibes, hier geht es ja um die Gesundheit der Seele. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. Du kannst noch so viel zu essen haben, wenn du unglücklich bist, da schmeckt es nicht. Und wenn du mit schlechtem Gewissen isst, da bekommt es nicht. Der Daniel, der knabbert seine Radieschen mit einem guten Gewissen und einem dankbaren Herzen und einem Tischgebet und er gedeiht dabei prächtig. Der fühlt sich wohl bei Milch und Kohl. Obwohl das, was er isst, Gemüse, das ist ja in den Augen der Königsleute da eine verachtete Speise. Wie viele Kinder müssen sich heute gefallen lassen in unserem Land, dass zu ihnen gesagt wird, was die euch da in der Christenlehre oder im Unterricht in der Kirche erzählen, das ist doch alles cool. Wie viele Jugendliche müssen sich gefallen lassen in der Schule, dass ihnen gesagt wird, was die euch da im Konfirmandenunterricht beibringen, das ist doch alles Käse. Wie viele Menschen müssen sich gefallen lassen, dass ihnen gesagt wird, was die euch da in der Kirche erzählen, das ist doch alles kalter Kaffee. Von diesem abgestandenen Zeug, da kann der Mensch doch heute nicht leben. Um im Leben vorwärts zu kommen, da braucht man einen ganz anderen Standpunkt. Das hören wir nun schon seit Nebukadnezars Zeiten. Aber seit Erschaffung der Welt ist das Wort Gottes der sicherste Standpunkt der Welt. Gott segnet alle, die gehorsam nach seinem Wort leben. Und am Ende unseres Kapitels, da heißt es von den vier jungen Männern, und der König, der fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Gott ist denen treu, die ihm treu sind. Und wenn du Gott die Treue hältst, dann lässt er dich auch nicht sitzen. Sondern er wird dir das geben, was du zum Leben brauchst. Wer nach Gottes Wort lebt, der wird nicht verkohlt, der wird gesegnet. Dem Daniel gibt Gott Segen, der gibt ihm Freunde, Gesundheit, Verstand, Erfolg, einen guten Posten. Der Daniel arbeitet als treuer Staatsdiener auf einem der höchsten Posten im Reich des Nebukadnezar. Zum Wohle des babylonischen Volkes. Aber die oberste Autorität seines Lebens ist und bleibt das Wort Gottes. Um nochmal auf diesen Satz zurückzukommen, wer die Jugend hat, der hat die Zukunft. Das hat auch beim Nebu nicht geklappt. Der hatte zwar die Jugend, aber die Zukunft hat er auch nicht gehabt. Es dauert gar nicht lange, da klappte das babylonische Weltreich zusammen. Kam die nächste Großmacht und der nächste Herrscher, der Kyros. Und da hatte der Nebu abgegessen. Und am Schluss des Kapitels, im letzten Satz, da heißt es hier, und Daniel blieb im Dienst bis ins erste Jahr des Königs Kyros. Es steht hier nicht da, und Nebukadnezar blieb, sondern hier steht, und Daniel blieb. Wer mir gehorcht, steht in der Bibel, der wird sicher bleiben. Wie es mit dem Daniel und den Jungs weitergegangen ist, das erzähle ich euch morgen. Jetzt reden wir erstmal darüber, wie es mit dir jetzt weitergeht. Du sitzt nur hier drin und hörst dir das alles an. Ich habe zum Beispiel zweimal heute das erste Gebot erwähnt. Und ich möchte dich mal fragen, welche Rolle dieses Gebot in deinem Leben spielt. Ob du dich bisher davor rumgedrückt hast, ob du es überhaupt nicht beachtet hast, oder höchstens mal und meistens nicht. Wie gehst du eigentlich mit solchen Dingen um? Und wie lebst du eigentlich, wenn du dich schon Christ nennst? Oder vielleicht bist du auch noch gar kein Christ. Jedenfalls gilt ja dieses Gebot für dich, für jeden Menschen. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Egal was passiert, sagt Gott, du wirst sehen, wenn du mir die Treue hältst, halte ich dir die Treue und bringe dich durchs Leben durch. So, und da möchte ich dich fragen, wenn du durchs Leben durchkommen willst, wenn du das möchtest, also wenn du nicht jedes Mal umkippen möchtest, wenn eine neue Regierung kommt, ein neuer Schicksalsschlag kommt, sondern wenn du einen Standpunkt haben möchtest, der dich sicher trägt, das Leben lang, da bieten wir dir an, da bietet Gott sich dir an, dass er sagt, dann stell dich auf mein Wort, stell dich auf meinen Standpunkt und ich bring dich durch und ich halte dich und ich führe dich und ich segne dich. Und jetzt will ich euch erklären, wie stellt man sich auf diesen Standpunkt Gottes? Wie fängt man denn an? Selbst wenn man vielleicht mal von Gott auch was gehört hat, aber von ihm weggewichen ist. Wie kommt man zurück? Wie macht man einen neuen Start? Wie geht das überhaupt los? Wenn du das Anpassen an deine Umwelt aufgeben willst und wenn du einen klaren Weg gehen willst, dann musst du das Gott sagen. Wenn du wirklich als Gotteskind leben möchtest, nach seinen Geboten, mit ihm zusammen, dann sag es ihm. Das ist der entscheidende Punkt. Und du kannst dort, wo du jetzt sitzt, mit Gott reden und sagen, ich möchte ab heute wirklich nach deinem ersten Gebot leben. Du sollst der Chef in meinem Leben sein und alles bestimmen. Na, so ungefähr könntest du doch reden. Das kannst du gleich auf der Stelle machen, dort, wo du jetzt sitzt. Du kannst auch nachher mal einen Spaziergang draußen im Park machen, wo du mal ganz alleine bist und unbeobachtet. Kannst du mit Gott über dein Leben reden. Kannst Gott dein Leben im Park schenken. Oder irgendwo dich in die Ecke setzen oder in dein Zimmer mal gehen. Dazu braucht man da keine Kirche, um mit Gott zu reden und um mit Gott anzufangen und Gott sein Leben zu schenken. Du kannst auch jetzt hier bleiben, noch mit denen reden, die so eine Seelsorgerplakette tragen. Haben ja vorhin vier hier oben gestanden. Wir haben ja Zeit für dich. Und wenn du willst, kannst du auch gleich beim nächsten Lied, was der Wolfgang singt, kannst du aufstehen, nach vorne kommen, gehst du den Gang hier vor, bleibst hier vorne stehen. Da komme ich dann da runter. Und wenn du dann hier vorne gelandet bist, wollen wir ein Gebet zusammen sprechen. Da sprechen wir zusammen Jesus an und du legst dein Leben in seine Hände. Und dann kommen noch Mitarbeiter, die wollen mit dir sprechen, damit es wirklich ein Weg wird und damit es weitergeht. Aber der entscheidende Punkt ist, dass du einmal im Leben zu Gott sagst, ich will zu dir gehören. Das kommt nicht darauf an, dass du hier zu mir kommst oder zu einer Gemeinschaft oder zu einer bestimmten Konfession oder was, darum geht es gar nicht. Es geht lediglich darum, dass du zu Jesus kommst. Und wenn du das machen möchtest, dann kannst du es jetzt tun. Wir machen jetzt das, was ich angekündigt habe. Wir sprechen zusammen ein Gebet. Ich spreche euch das vor in ein paar ganz kurzen Sätzen und bitte euch, dass ihr mir das jetzt laut nachsprecht. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Betet ihr mit ihr beiden? Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben. Mit Leib, Seele und Geist. Mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Verändere mich bitte so, wie du mich haben willst. Amen. Ich lese euch jetzt noch ein, bleibt noch mal einen Moment hier. Ich möchte euch noch ein Wort aus der Heiligen Schrift vorlesen. Da heißt es im Epheserbrief, es ist tatsächlich reine Gnade, dass ihr gerettet seid. Ihr selbst könnt nichts dazu tun, als im Vertrauen anzunehmen, was Gott euch schenkt. Ihr habt es nicht durch irgendein Tun verdient, denn Gott will nicht, dass sich jemand vor ihm auf seine eigenen Leistungen berufen kann. Der Herr sei mit euch. Und jetzt geht hin im Frieden des Herrn. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Friede sei mit euch. Amen.